Martha und Sabrina haben einen Gast. Sie reden über Filme. Und Martin nimmt's auf.
Wir haben jetzt die 1-2-3. Folge unseres, also es ist die zweite Folge unserer Spezialausgabe Filme, die man gesehen haben muss, wir aber noch nicht gesehen haben. Die erste Folge war, ich nehme an, wenn man sie jetzt neu hört, ist sie vor einer Woche rausgekommen. Ich will mich da gar nicht drauf einlassen, sie ist schon draußen. Es ging um Gone with the Wind. Ich habe mich sehr gut darauf vorbereitet. Ihr habt mir in vielen Punkten einfach nicht recht geben wollen, obwohl ich recht hatte. Ich glaube, das haben wir klar gemacht.
Ja, das ist klar.
Okay, und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt dem nächsten Film widmen. Resi ist wieder hier. Mhm. Also, so unprofessionell. Eigentlich fangen wir an, uns vorzustellen. Ich weiß es noch immer nicht, wie wir das machen.
Am besten wäre, glaube ich, wir stellen uns kurz vor, damit man weiß, welche Stimme wer hat.
Okay. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Otto Römisch.
Ich bin Sabrina Bär.
Muss ich jetzt meinen ganzen Namen sagen?
Du musst nicht.
Marie-Therese Till, genannt Resi.
Hallo Resi.
Genau, sie ist unser Gast und der Martin nimmt's auf. Warte, ich glaube, du musst dein Mikro, glaube ich, ist das so ein Einschaltmikro?
Also, genau, also ich bin Martin Grabichler und ich nehme es auf.
Okay, ich glaube, professioneller wird es heute nicht. Ja, der Film, habe ich jetzt schon gesagt, der Film der zweiten Folge ist Rashomon. Mhm. Und Resi, möchtest du gleich sagen, worum es geht oder...
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, vielleicht kann ich nochmal kurz wiederholen, warum ich mir Rashomon ausgesucht habe. Und zwar war das deshalb, weil ich noch, also es ging ja darum, einen Klassiker oder einen dieser filmgeschichtlich in irgendeiner Art und Weise bedeutsamen Film sich auszusuchen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich von Akira Kurosawa,
außerdem
es steht direkt
Kurosawa
vor mir.
Akira.
Kurosawa, Akira, es ist jetzt, ja, so oder so. Stimmt, ja. So oder so, dass ich noch Rashomon eigentlich seinen Durchbruchsfilm oder der Japan in der Nachkriegszeit wieder auf die Kinolandkarte gesetzt hat, eigentlich noch nur in Ausschnitten gesehen habe. Mhm. Ein Skandal, wie ich fand.
Ein Skandal.
Ja. Und das habe ich jetzt nachgeholt.
Aber das war nicht der Grund, weshalb du dann ausgesucht hast.
Doch, eigentlich schon.
Ach so.
Verfügbarkeit war der Hauptgrund.
Ja, okay, jetzt hat sie wieder. Und weil meine Mutter die DVD hat, die ich ihr übrigens auch gar mal geschenkt habe, möchte ich dazu sagen.
Möchtest du uns kurz sagen, um was es geht im Film?
Ich habe das tatsächlich jetzt, warum, ich habe es aufgeteilt in kurz, worum geht's und worum geht's wirklich, sozusagen.
Super, das stinkt jetzt im Nachhinein meine...
Nein, weil deine Synopsis war so total, du hast ja voll sneaky Gedanken gemacht und so und schon ein bisschen Seitenhiebe verpackt rein, das habe ich ja irgendwie noch gar nicht.
Das kommt dann erst später.
Das kommt erst später. Also Rashomon übrigens erschienen 1950, haben wir das schon gesagt? Weiß ich jetzt nicht mehr. Also 1950 erschienen, in Japan zumindest mal. Und worum geht's? Ne? Also eigentlich geht's um die Auflösung bzw. eines Verbrechens. Ne? Wobei das aus unterschiedlichen Gesichtspunkten und aus unterschiedlichen Viewpoints, ich hasse es, wenn man so Anglizismen reingibt eigentlich, aber egal, erzählt wird. Und zwar von Beteiligten und von Zeugen. Und dabei sind halt eigentlich nur zwei Sachverhalte klar. Beziehungsweise, also ein Bandit trifft in einem Wäldchen einen Samurai und dessen Frau.
Entschuldige, Wäldchen sagst du nur deswegen, weil der deutsche Untertitel das Lustwäldchen ist, oder?
Wär's wie?
Oder?
Wäldchen? Ich habe nicht Wäldchen gesagt.
Weißt du, was das Gute ist? Wald. Wir haben sogar...
Ah doch, ich habe Wäldchen gesagt. Ist auch aufgeschrieben. Das Rashomon, das Lustwäldchen, ja. Also, ich habe das unbewusst gelesen. Egal.
Kurz habe ich gedacht, also, bin ich jetzt verrückt geworden?
Das ist die Donald Trump-Methode. Ich habe das gar nicht gesagt.
Ja, und aber wenn wir es später dann nochmal hören,
das hast du aber nicht ich gesagt. Also, ein Bandit trifft in einem Wäldchen einen Samurai und dessen Frau. Dieser Bandit vergewaltigt die Frau und tötet den Samurai. Das ist mal sozusagen die unbestrittenen Sachverhalte. Aber wie das halt dann alles tatsächlich vonstatten geht, das erzählt jeder der Zeugen bzw. der Beteiligten anders. Also darum geht es im Film auf der Plot-Ebene. Und worum geht es wirklich, ist natürlich so ein, also zugespitzt, dass Wahrheit eine subjektive Sache ist und dass Fakten keine Umstände erzählen. Mhm. So, das wäre jetzt mal die tiefere Botschaft dahinter.
Absolut.
Gibt's? Ja, bitte.
Ich find die Übersetzung, die deutsche, des Titels Lustwäldchen so zynisch, weil sie in jeder der drei Geschichten immer eine Vergewaltigung ist.
Total, ich weiß auch nicht, das Lustwäldchen, also was diese, was hat man sich dabei gedacht?
Andere Zeiten.
Das waren die 50er. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, wann er im deutschsprachigen Raum rausgekommen ist. In Amerika war er 1952.
Mhm. Ja, ich glaube auch nach Venedig relativ bald. Also weil der Film ist ja, das muss man jetzt nochmal so dazu sagen, 1951 dann in Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden und mit dem Preis der italienischen Filmkritik, was irgendwie auch insofern eine totale Sensation war, weil sich vom Nachkriegskino Japan ja auch Kriegsverlierer und überhaupt niemand was erwartet hat in der Hinsicht. Ja. Und viele auch gefunden haben, das steht ja auch gar nicht für das japanische Filmschaffen, das Aktuelle und überhaupt und bla bla bla, aber das hat auf jeden Fall dem japanischen Film insgesamt plötzlich wieder eine Bedeutung gegeben, von der niemand geglaubt hätte, dass das jetzt passieren wird, irgendwie. So. Mhm.
Obwohl Kurosawa in Japan ja als europäischer Regisseur gilt. Also nicht von der Herkunft her, sondern von der Bildsprache. Das ist für uns so der klassisch Japanische, aber nicht für die Japaner.
Was ich gelesen habe, weil du jetzt den den Filmpreis von Venedig erwähnt hast, ist eine nette Geschichte, wo er angeln war und quasi total desillusioniert war von allem, was er so gemacht hat die letzten Jahre, weil er eben das Gefühl gehabt hat, er hat weder den großen kommerziellen Erfolg in Japan noch außerhalb von Japan und hat halt mit seinen Dämonen ein wenig gekämpft und für diesen Zweck ist er halt angeln gegangen. Und als er zurückgekommen ist, hat ihm seine Frau, die glaube ich auch Schauspielerin war, dem halbwegs gebrochenen Kurosawa eben gesagt, so, übrigens ist es gerade Post gekommen, du hast den Filmpreis von Venedig gewonnen. Und seine erste Frage, und das hat mich dann an den Thomas Mann erinnert, weil ich glaube, das war auch seine erste Frage, so, für welchen Film? Also Thomas Mann hat damals gefragt beim Nobelpreis, für welches Buch? Und er hat gefragt, für welchen Film? Sie haben gesagt, Rashomon. Und bis zum Ende seiner Tage hat er sich geärgert, dass er quasi für den falschen Film einen Preis bekommen hat, weil er hat gesagt, ja, das sehen die Westler halt so, weil das ist ein Prestigeprojekt mit Kostümen und die glauben, ja, das ist halt ein episches japanisches Meisterwerk. Dabei hat er ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht so viele Filme in diese Richtung gemacht, sondern eher moderne Dramen über das Alltagsleben der Japaner und wie sie eben, wie du richtig sagst, mit dieser Verliererrolle umgehen. Und dafür hätte er sich eigentlich einen Preis und die Anerkennung erwünscht. Also es war geteilte, also zwar schon Freude über die Anerkennung generell, aber quasi, dass er für das falsche Werk den Preis bekommen hat. Das steht übrigens in dem Buch Kurosawas Rashomon.
Von Paul Anderer.
Ja, genau.
Ja, kurze Literaturempfehlung. Ja. Ein Buch, das wir Resi heute als Dank geschenkt haben. Und sie hat sich gleich angemerkt, dass sie das gerne schon vor einer Woche gehabt hat.
Ich kann unauffällig dann ein paar Zitate hier einbringen.
Also wenn Resi eine Zeit mal still ist,
wenn ich plötzlich gebrochen irgendwas übersetze, wisst ihr Bescheid. Aber zum Thema, weil du das auch gerade vorher gesagt hast, Sabrina, dass er ja auch so als westlicher Filmemacher bis zu einem gewissen Grad, der oder in seiner Bildsprache sehr westlich war, da habe ich eben auch gelesen, dass Kurosawa ja sehr, sein Vater, der ja auch sehr streng und sehr eigentlich sehr konservativ war, der große irgendwie Liebe zum westlichen Kino und Hollywood-Kino und so weiter hatte, also dass der da sehr, sehr viel Berührungspunkte schon hatte.
Absolut.
Also nicht so in diesem,
auch durch die amerikanische Besatzung in Teilen von Amerika und halt dann auch im Festland Amerika, Japan. Ja. Dadurch kam halt das ganze USA-amerikanische Kino nach Japan.
Wann jetzt?
Nach dem Zweiten Weltkrieg.
Nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich glaube, die wichtigen Ereignisse filmisch gesehen waren ja in seiner Kindheit. Da habe ich irgendwann mal, weil sich der
Dein Bruder war ja auch Stummfilm-Richtig. Schauspieler und so.
Aber weil sich so diese Amerikaner der 70er und das New Hollywood immer wieder auf ihn beziehen und sagen, ja, also Star Wars und so, also da waren die Sieben Samurai zum Beispiel ein ganz wichtiger Einfluss und überhaupt die Samurai-Filme von Kurosawa und Kurosawa quasi nur milde lächeln konnte und so quasi gesagt hat, ja, aber eure amerikanischen Western waren für mich Vorbild. Mhm. Also ich bin mit einem Ford aufgewachsen, mit einem John Ford und anderen aus den 30ern und 40ern. Mhm. Ja. Wollte ich nur kurz klugscheißen.
Wieder mal erfolgreich, würde ich sagen. So. Nein, aber was ich, also ich habe den jetzt wirklich vor ungefähr einer Woche, habe ich den Film jetzt mir zum ersten Mal wirklich angeschaut. Und das finde ich schon einfach, dass, also wenn man sich vor Augen führt, dass der Film nächstes Jahr 70 Jahre alt wird.
Ja, das ist, tatsächlich.
Ja, wie arg ist das? Ja? Trotzdem in der Filmsprache einfach noch immer extrem modern wirkt. Natürlich, er ist schwarz-weiß und es ist hier ein historischer Film in dem Sinne von, dass es, ich glaube, im 12., 15., wann?
Im Mittelalter.
Also auf jeden Fall im japanischen Mittelalter sozusagen spielt, finde ich, also die Bewegungen mit der Kamera und dieses Hand, also diese Steadicam-artigen Szenen, die es ja da wirklich gibt und so. Also da hat man ja,
es ist
extrem modern.
Kein Ruckeln und an den kleinsten Ästen oder kleinsten Blätterchen und den dicksten Ästen schlingelt sich die Kamera durch. Das ist wirklich schön zu beobachten. Ja. Stimmt, also was Modernität betrifft, ja, stimmt, bei der Kamera hundertprozentig. Was natürlich für Leute, deswegen tue ich mir schwer, wenn man sagt, er ist ein eher westlicher Regisseur. Ja, von Kamera oder so, aber was man ja nicht abstreiten kann, ist
der kulturelle, die Mentalität.
Der Einfluss vom japanischen Theater auf das Schauspiel der, vor allem auf den Mifune. Also dieses.
Warte einen Moment, wie spricht man ihn wirklich aus? Wir werden das jetzt hier, werde ich das hier, weil. Also, Moment. Weil jetzt, also,
warte, Quellenangabe, ist das jetzt Google?
Das ist YouTube, how to pronounce den Namen, den ich jetzt gleich vorspielen werde. Das ist sozusagen der Hauptdarsteller, der den Bandit spielt. Also,
und auch in mehreren Kurosawa-Filmen immer wieder als Hauptdarsteller vorkommt.
Und generell dann, also ja auch in Hollywood irgendwie.
Okay, warte,
also
bevor du uns jetzt sagst, wie es richtig ist, ich sage Mifune Toshiro.
Sabrina, dein Guess?
Ja.
Nein, das zählt nicht. Sie war in Japan. Die weiß ja genau, wie man das ausspricht.
Ja, überhaupt nicht.
Also, ich, aber Mifune Toshiro, glaube ich, war es irgendwie. Mifune Toshiro.
Ja, spiel's ab. Jetzt kommt die Lösung.
Mifune Toshiro.
Ja. Sie hat recht.
Tja, aber.
Mifune Toshiro.
dass man diesen Gesichtsausdruck, diesen Victory. Mit zwei Augenbrauen. Das hätte ich jetzt gern, aber ja.
Ich habe das Gute, dass ich vergesse es innerhalb von der nächsten drei.
Mifune Toshiro.
Toshiro. Der sagt ja nicht Toshiro.
Toshiro.
Sagt er?
Warte, holt mir das Handy raus. Achtung. Ich glaube, es war...
Mifune Toshiro.
Ja, jetzt muss ich leider sagen, Punkt für Resi.
Toshiro. So oder so. Also der sehr, sehr, ich kann jetzt zum Beispiel, ich muss ja sagen, ich habe Theater, Film und Medienwissenschaft studiert, aber ob es jetzt das Kabuki...
Entschuldige,
Humble Brag. Aber ob es jetzt eine Kabuki- oder No-Theater-Inspiration ist, kann ich jetzt nicht sagen.
Nein, aber du meintest, er war im klassischen japanischen Theater Schauspieler.
Nein.
Ach so.
Damit meine ich jetzt, er hat ja nur eine... Er hat ja nur so und so viele Schauspieler zur Verfügung. Er hat jetzt nicht. Da fehlt mir tatsächlich das Hintergrundwissen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt da eingehen möchte drauf. Der Punkt ist, er ist ja auf die Schauspieler angewiesen. Auf deren Schauspielstil. Er kann ihn bis zu einem gewissen Grad, nehme ich an, lenken. Aber es ist schon sie sind schon kulturell vorbelastet. Und das klingt jetzt negativ, ich finde es eher ein Gewinn für uns, weil es wäre ja traurig, wenn japanische Filme genauso wirken würden wie italienische, französische und amerikanische.
Ja.
Aber deswegen fällt es mir schwer zu sagen, es wirkt wie ein westlicher Film, wenn das Schauspiel sich so unterscheidet von dem, was wir gewohnt sind.
Nein,
von,
natürlich.
Von dem, was zu diesem Zeitpunkt rausgekommen ist in den 50er Jahren, so Leute wie Brando und die Stella Adler Schule, also Method Acting und so. Also das ist ja sehr viel ruhiger auch geworden.
Aber er ist ja nicht für Europäer oder für die westliche Welt ein westlicher Regisseur,
sondern
für die Japaner. Und ich glaube, das ist halt etwas, da geht es um Feinheiten, die man wahrscheinlich als Westler nicht erkennt.
Das glaube ich auch nicht. Also
ich glaube, alles auf der Welt ist westlicher als Japan, oder? Okay.
Nein, aber zu diesem Schauspielstil, was ich ja sehr interessant fand, dass Kurosawa ja sozusagen Toshiro Mifune Toshiro ganz definitiv angewiesen hat, sich in seinen Bewegungen, und dieser Bandit, wenn man den ja sieht, der ist ja sehr, er hat das Animalisches, etwas ein bisschen Verrücktes, etwas Unberechenbares, etwas so, der könnte jederzeit losschlagen, so nach dem Motto.
Absolut.
Und der hat...
Sogar gefesselt.
Sogar, also der wirkt immer bedrohlich und mit so einem gewissen Wahnsinn. Und der hat das, hat ihm definitiv die Regieanweisung gegeben, zu sagen, er soll seine Bewegungen und sein Verhalten zu einem, ich glaube, an einem Tiger oder einem Löwen, also auf jeden Fall einer Raubkatze, orientieren. Und ich finde, da gibt es ja diese eine Szene, wo dieser Bandit in diesem Wald, also in diesem Wäldchen, in dem ein Großteil der Handlung spielt, wo er dieses Verbrechen geschieht, das dann aus unterschiedlichen Blickwinkeln geschildert wird. Und es gibt ja diese Szene, da läuft er zu diesem Bach und trinkt.
Ja.
Und das ist ja so richtig, wie also diese, allein mit dieser Körper da inszeniert ist und so weiter, da sieht man so richtig diesen Hinweis, diesen Regie-Hinweis.
Er legt sich nämlich hin. Er beugt sich nicht runter und schöpft das Wasser mit der Hand, sondern er legt sich hin und steckt den Kopf ins Wasser.
Ja.
Nicht zu vergessen seine Monobrow. Wirkt wie ein Tigerstreifen.
Ja, aber bin sonst... ich nicht sicher, ob das jetzt ob die Monobrow jetzt da auch...
Auch sonst ist er immer sehr tief am Boden. Also er
hat sowas so, ne?
Immer krabbelt auf allen Vieren. Ich glaube, die erste Szene, in der man ihn sieht, ist ja, als beschrieben wird, wie er an der Küste vom Pferd gefallen ist, nachdem er eben aus diesem giftigen Bach getrunken hat. Und da wälzt er sich ja so, da reibt er die ganze Zeit sein Gesicht in den Sand. Wenn man am Anfang gedacht hat, was ist denn los mit dem?
Aber reden wir jetzt von, ihr müsst mir kurz helfen.
Von Banditen.
Ja. Aber ist die erste Version der Geschichte die aus Sicht des Banditen?
Aber das ist noch die Erzählung von einem der beiden... Die Geschichten erzählen.
Von dem Holzschneider. Vielleicht sollten wir das ganz kurz, was es da Figuren gibt, damit man so ein bisschen Überblick hat. Also es gibt eine Rahmenhandlung und zwar ist diese Rahmenhandlung, es ist ein Gewitter, ein Unwetter und es regnet ganz, ganz stark und drei Leute treffen in einem unterschiedlich so verfallenen Tor zusammen, um sich dort vor dem Regen zu schützen.
Das ist auch Rashomon.
Rashomon.
Was immer jedes Mal wieder... Das Schild da reinkommt, genau. Das Rashomon-Tor, ne? So heißt das irgendwie. Ja.
Und also das Rashomon ist ein Eigenname.
Ja.
Mhm. Okay.
Und dort sprechen diese drei Leute, der eine ist ein Mönch, glaube ich, der andere ist eben der
Holzfäller,
der da ins der Zeuge dieses Verbrechens war mit den sieben Kindern und der dritte ist ein Bauer oder der irgendwie so in der Nähe war. Und sie beginnen halt über dieses...
Der Bauer ist der, dem sie es erzählen.
Und sie beginnen halt über dieses Verbrechen zu sprechen, dass dieser Holzfäller beobachtet hat, beziehungsweise Zeuge auf eine Art und Weise.
Stimmt, der Holzfäller hat das Ganze beobachtet und der Mönch war bei der Verhandlung dann dabei.
Genau, und am Anfang stellt sich ja nur raus oder erzählt der Holzfäller, jetzt ist ein bisschen Spoiler Alert, dass er das Verbrechen per se nicht gesehen hat, sondern nur die Leichen gefunden hat. Oder die Leiche des Samurai gefunden hat oder die Hinweise auf das Verbrechen.
Ja, und der Mönch hat nur das Ehepaar gesehen, bevor das Verbrechen begangen wurde.
Wie sie irgendwo.
Okay.
Und deshalb werden die zu dieser Verhandlung geladen und das ist dann eigentlich die nächste Rahmenhandlung. Das ist dann die Geschichte vor Gericht, wo jeder der einerseits die Beteiligten als auch eben die Zeugen dort zu einem Richter sprechen mehr oder weniger wie zum Publikum. Also wir sehen das Gericht ja per se nicht. Und jeder von diesen, das ist eben einerseits der Holzfäller, das ist dann die Frau des Samurai, Der Samurai spricht auch in Form einer
eines Mediums.
Mediums, genau. Und natürlich der Bandit selbst. Und das sind die, und ich meine, die erste ist die Schilderung des Banditen, dann ist die Schilderung der Frau, die Schilderung
des Mediums
und dann am Ende.
Am Ende erzählt dann der Holzfäller nochmal.
Genau, das erzählt er dann nochmal.
Also erzählt dann
vor Gericht, nicht vor Gericht.
Nicht vor Gericht, sondern dann in diesem Tor.
Ja.
Und am Anfang erzählt er halt nur, dass er die Leiche gefunden hat.
Und es ist halt jeder Blickwinkel ja anders im Sinne von, dass. Also der Bandit leugnet nicht, den Samurai getötet zu haben, leugnet aber, dass der hinterhältig und nicht ehrenhaft, also gerade nicht, soweit ich das weiß, in der japanischen Kultur doch auch immer ein großes Thema Ehre, also wie steigt man aus der Sache, ist eher wichtiger als was ist wirklich passiert. So.
Richtig, er erzählt auch, wie großartig der Schwertkampf war und er weiß die Anzahl der Klingenberührungen und dass er noch nie gegen einen schwierigeren Gegner, nämlich den Samurai, gekämpft hat, also ja, es ist er versucht die Ehre nach Vergewaltigung und Mord doch aufrechtzuerhalten.
Ja, obwohl die Vergewaltigung in keiner dieser Geschichten für ihn ein großes Problem darstellt.
Für ihn?
Für den Banditen.
Für niemanden eigentlich.
Ja, für die Frau schon.
Ja, für die Frau, aber auch nur deswegen, weil sie sich dann für einen Mann entscheiden muss.
Ja, das ist ein großes Problem für mich gewesen. Am Schluss, jeder erzählt eine andere Version und die Frau...
Warte mal. Wollen wir jetzt noch vorher die Handlung abarbeiten oder möchtest du oder passt das eh jetzt?
Ich glaube das, oder?
Okay,
weil
okay.
Jetzt gehen wir auf die einzelnen Perspektiven.
Okay.
Die Frau ist also die zweite. Ja, die Frau ist die zweite, die ihre Geschichte erzählt, der Dinge. Und sie erzählt, dass sie ihren Mann umbringt. Was in keiner anderen der Geschichten vorkommt.
Ja.
Weshalb macht sie das? Wenn es nicht stimmt, weshalb macht sie das? Ist das eine Frage der Ehre?
Ich habe das eben mal so gelesen, dass es eben darum geht oder auch so interpretiert, dass sie ja auch, also weil ihr Mann sie ja dann mehr oder weniger verstoßen hat und mit dieser Ehre nicht, also mit diesem Ehrenbruch oder mit diesem seinem... abfälligen, ich weiß es gar nicht,
mit seiner Verachtung
nicht umgehen konnte und sozusagen sich um ihre Ehre bis zu einem gewissen Grad, ihr Ansehen wiederherzustellen, sich halt dazu hinreißen hat lassen.
Nach circa 4 Minuten Verachtung hat sie gedacht, das reicht
jetzt. Er hat aber auch schon sehr verächtlich geschaut, muss man sagen.
Entschuldige, er hat das Pferd schon sehr verächtlich vor sich hingeführt. Ich glaube, sie hatten schon Eheprobleme, wenn ihr mich fragt.
Ich meine, gut, es ist eine Frau, die gerade vergewaltigt worden ist. Also man kann ja schon mindernde Umstände zugestehen, aber es wird ja von jedem anderen erzählt, dass der Bandit ihren Mann umgebracht hat. Es ist für mich so, also es lässt sich jetzt nicht aus dem Film rein verstehen, weshalb sie den Narrativ da so ändert. Weshalb sie diese Schuld auch noch auf sich nimmt. Oder ob, also es ist für mich auch nicht klar, ob das jetzt dann eher Gewinn bringt, dass sie ihren Mann umbringt.
Naja, ich glaube, da muss man sich schon die Frage stellen, was wäre generell für sie die Konsequenz? Und ich glaube, es wäre egal, weil sie hat ein geächtetes Leben. Egal, was passiert nach der Verhandlung. Ob sie das jetzt in einem Gefängnis verbringt oder... Weißt du, in ihrem Dorf halt von allen.
Ja, da würde ich mir vielleicht eine ganz andere Geschichte überlegen.
Und stellen Sie sich vor, dann kam ein Alien. Wobei sie sich schon ja sehr, und das finde ich schon sehr interessant, in diesem, also jetzt von diesem Frauending, in jeder Variante dieser Erzählung, also sie stellt sich vor Gericht ja schon sehr stark als Opfer dar. Und als jemand, der so, sie müssen doch verstehen. Und ich finde in diesen unterschiedlichen Varianten, vor allem in der sozusagen wahrscheinlich objektivsten Variante des Holzfällers, bei dem sich ja dann rausstellt, dass er das ganze Szenario beobachtet hat, das ganze Verbrechen beobachtet hat, kommt ja dann doch irgendwie raus, dass die beiden ganz schön, also die beiden Männer ordentlich stark gegeneinander ausgespielt hat. Mit ihren Argumenten.
Absolut.
Also das fand ich schon auch sehr interessant in diesen Frauenbilddarstellungen.
Ja.
Also jetzt so.
Was man auch noch dazu sagen muss, die zwei Männer am Anfang, also sprich die oberste oder äußerste Rahmenhandlung, die den Bauern davon erzählen, die wirken ja total desillusioniert von dem, was sie jetzt gerade mitbekommen haben. Also die schauen vor sich hin und sagen, sie verstehen es nicht, sie verstehen es nicht.
So ratlos halt.
So ratlos und ja, okay, ratlos kann man auch sagen. Für mich hat es desillusioniert gewirkt, so von wegen, wir haben jetzt gerade 3 Leute erzählt und die haben alle gelogen. Also dieses, nicht eine Person war dazu in der Lage zu erzählen, was ich persönlich gesehen habe.
Ja, obwohl dieses Medium.
Ja. Das ist das Nächste. Das wird nicht in einer Szene irgendwie erwähnt, dass da ein Medium sitzt, das quasi im LSD-Rausch, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, hier einen Toten sprechen lässt. Wenn es das gibt, warum verwendet man das nicht für andere Dinge wie, es ist Weihnachten, wir holen uns ein Medium, damit Oma auch hier sitzen kann.
Vielleicht eh. Ich meine, vielleicht passiert das.
Ich glaube, das muss man wirklich im historischen Kontext vielleicht und im kulturellen betrachten.
Aber Oma ist wesentlich dramatischer, als wir sie in Erinnerung haben.
Ich fand diese Szene und wie die inszeniert ist und mit diesen fliegenden Gewändern, das ist fantastisch. Also mit so, und auch wie diese wie sich diese Darstellerin bewegt. Mhm. Und das, also das fand ich. Ich glaube, das war eben wirklich etwas, was so ganz, ganz stark an dieser japanischen Theatertradition dran war, kann ich mir vorstellen.
Absolut.
Also dieses
und
mit einfachsten Mitteln, ne? Also da stellst du die Windmaschine auf und es fliegt ein bisschen. Und
aber es wirkt einfach nicht.
Das ist groß. Ja, nicht. Aber mit einfachsten Mitteln ist irgendwie so der springende Punkt. Es gibt genau 3 Szenen, Bilder, die hergestellt werden müssen und du hast das Gefühl, es ist so viel passiert in dem ganzen Film. Und noch dazu, er dauert wie lang? 1,5 Stunden? Nicht einmal? Also
relativ kurz.
Es ist sehr so kurz und trotzdem hast du das Gefühl, es war so ein dichter Film. Mhm. Also nicht nur dicht wegen dem Schattenspiel, wegen dem dichten Medium und überhaupt allem, sondern es ist so vollgepackt mit so tollen Bildern und tollen Ideen dahinter.
Ja.
Ich muss jetzt wirklich ganz ehrlich sagen, das ist einer von diesen Filmen, die ich mir angesehen habe und mir gedacht habe, ja, okay, er ist aus den 50ern, er ist aus Japan, man muss das und das bedenken. Ich will jetzt nicht lügen, er hat mich nicht vom Hocker gerissen. Ja?
Mhm.
Und weil ich mich damit auseinandersetzen muss, damit ich nicht hier sitze und nur euch reden lasse, habe ich mich mehr damit beschäftigt und mit jedem Tag habe ich mir gedacht, wow, stimmt, das ist eigentlich auch in dem Film. Und ja, stimmt, das habe ich eigentlich davor noch nie in einem Film gesehen. Und, also man muss es auch in dem Kontext sehen, wie oft man das danach immer wieder gesehen hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Prinzip, dass man die Wahrheit unter Anführungszeichen aus mehreren Aspekten zeigt, sondern ja, wir fangen an bei der Kamerabewegung und bei diesem Licht- und Schattenspiel, was man in den Mitte der 50er dann immer wieder im westlichen Kino dem Kubrick auch zuschreibt, dass der das als junger Mann schon konnte. Also, ja, der Kurosawa war ja auch nicht wirklich ein alter Sack. Also der war schon ziemlich meisterlich unterwegs. Ich glaube, da möchte ich jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber ich sag mal, er war in seinen 30ern bei dem Film.
Das müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen, das weiß ich jetzt. Aber es war auf jeden Fall eher am Beginn seiner Karriere, als jetzt, dass er schon ein etablierter Filmemacher war.
Vollkommen richtig, weil der Film Rashomon ist ja, wie wir, glaube ich, schon in der letzten Folge erwähnt haben, wird er immer wieder in besten Listen. Also ich glaube, BFI-Liste ist er zumindest unter den Top 5, wenn nicht unter den Top 3. Aus irgendeinem Grund habe ich mir gedacht, das ist ein Alterswerk. Ich habe mir immer gedacht, okay, da steckt erstens viel Weisheit drin und bla.
Er war kurz 40 Jahre war er alt schon.
Okay, aber seine Karriere, warte, und das steht in dem Buch.
Ja, darf ich, ja.
Weil die Filmografie da ist. Ich glaube, okay, er war halt 40, aber es war trotzdem am Anfang seiner Karriere.
Ja, also das war jetzt nicht sein 30. Film oder so.
Genau.
Ja, und vor allem, wie wir gesagt haben, schon internationaler Durchbruch.
Mhm. Also er hat 43 angefangen mit Filmen. Okay, 7 Jahre, okay.
Na gut, es sind 7 Jahre, aber für ihr Lebenswerk ist es jetzt vergleichsweise kurz. Was mich immer so begeistert hat bei den ganzen Produktionsgeschichten, ist der Einfallsreichtum.
Mhm.
Das schwarz gefärbte Wasser über dem halb zerstörten Tor, damit man in schwarz-weiß die Kontraste so schön sieht, was die Schauspieler dreckiger und dreckiger werden hat lassen. Aber das sieht man im Film jetzt nicht so deutlich. Also es den Kontrast sieht man schon, dass sie dreckiger werden. Oder die Lampen oder Spiegel, die sie aufgestellt haben, um diesen doch sehr schwierigen Drehort Wald kontrastreicher und fröhlicher zu machen. Das ist schon irre.
Ich glaube, was ich gelesen habe, sie haben Spiegel sozusagen genommen, um das Sonnenlicht runter zu reflektieren, damit es halt wirklich durch die, im Wäldchen, durch die Blätter der Bäume geht. Ne? Und dass man halt ja wirklich die Darsteller eben in Licht und in Schatten taucht, was ist auch ein bisschen die Ambivalenz der Figuren. Ne? Also jeder ist so gut und böse und niemand ist jetzt nur gut und böse. So ein bisschen. Also das ist schon. Da habe ich mir auch den Namen, nämlich, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch erwähnenswert, des Kameramanns. So. Kazuo Miyagawa.
Okay, ja.
Also ich glaube, den müsste man sich, also der hat da sicher in vielerlei Hinsicht auch die weitere, also allein mit der Kamera, mit den Bewegungen, mit diesen Waldaufnahmen, die
geprägt. Wie sie das gemacht haben? Das ist ja kein Steadicam.
Weiß ich auch nicht, wie sie das gemacht haben.
Also das hat mir schon nach einem Dolly, also nach einer Schiene ausgesehen.
Du siehst ja keine Schiene, wie sollen die, wenn die folgen ja sozusagen, also wo soll die sein?
Wie meinst du?
Wenn sie der Schiene...
Von welcher Szene reden wir jetzt? Ich dachte, du hast ein Spiel da und sie haben eine Kamerabewegung, die von der, sagen wir es, von der linken zur rechten Seite geht. Wo ja, soll man da Schienen sehen?
Ich meine diese eine Szene, wo eben, die ja oft auch zitiert wird, wie der Holzfäller geht in den Wald.
Ja.
Und du hast ja diese sehr dynamische Sequenz, wie er durch den Wald und er marschiert da halt so durch. Und da gibt es ja wirklich diese, wie sozusagen auch er mit der Kamera mitgeht. So.
Müssten die Schienen abgebaut werden.
Ja, also die müssen sie
theoretisch... Ja, vielleicht eh, ich weiß es nicht.
Du hast einfach zwei Schienen. Jede dauert, jede ist einen Meter lang und dann muss
ich...
Ich glaube, so funktioniert das nicht.
Aber das ist aber jetzt keine originäre Idee von mir, das habe ich aus dem Film Solino. Da kommt das vor.
Ja.
Solino, der, ich will Aki Kaurismäki sagen, ich meine natürlich den deutschen...
Fatih Akin.
Danke, Fatih Akin. ja, da kommt das vor.
Ja, aber ganz unabhängig davon, wie es gemacht worden ist, es schaut einfach super toll aus. Die ganze Bewegung, die da ständig stattfindet, ja, es ist sehr dynamisch und das ist für einen Film von 1950 unerwartet. Ja.
Es gibt hier noch viel mehr zu sagen.
Es gibt ich muss jetzt ein ganzes noch Buch lang zu sagen.
Was sollte ich noch dazu sagen?
Zu der Kamera?
Nein, ja.
Naja, mir ist was eingefallen zur Moral. Und du hast vorher gesagt, es ist nicht schwarz, es ist nicht weiß, es ist eben irgendwo dazwischen. Ich glaube... tatsächlich, dass es erst also dass es moralisch abgeschlossen wird, tatsächlich in der allerletzten Szene, weil davor könnte man jetzt nicht sagen, jeder hat was Gutes und was Schlechtes in sich, sondern es wirkt so, als ob du nur böse Charaktere hast. Und mit böse meine ich nicht rein böse, sondern niemand von den dreien handelt jetzt in irgendeiner Weise rein, moralisch rein, erhaben, wie auch immer. Und ich glaube, das lässt die beiden auch ein bisschen zweifeln an allem.
Ja, total. Also ich glaube, das ist es ja, diese Hinterhältigkeit oder Eigennützigkeit vielleicht.
Eigennützigkeit. Ja. Und das ist genau der Punkt. Und der wird dann doch, da ist dann doch das doch auch wieder das positive Weltbild des Regisseurs, das einfließt mit der letzten Szene, weil der Bauer? Ich denke, es ist der Bauer, der abhaut. Sie finden am Schluss ein Baby, das schreit im Rashomon-Tor. Und das Baby hat bei sich, ist es die Kleidung?
Es ist irgendein Kimono, irgend sowas, ja.
Irgendetwas von Wert, von monetären Wert und der Bauer nimmt es an sich und sagt, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich ums Baby kümmern? Das Baby braucht es eh nicht. Auch wenn es jetzt nackt im Regen liegt, nimmt dieses Kleidungsstück an sich und haut quasi ab und sagt, ja, so ist die Welt nun mal. Und der Mönch ist, glaube ich, noch desillusionierter von all dem, was er gerade mitbekommen hat und dann noch den Bauern. Und der Förster sagt, weißt was, Und der Förster nimmt das Kind, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das wirklich so ist, aber er nimmt das Kind an sich und ich glaube nicht, dass der Mönch sofort realisiert, was seine Absicht ist und denkt, was machst du jetzt auch noch mit dem Kind? Und er sagt, naja, ich habe schon 6 zu Hause, ob ich jetzt ein 7. Maul füttern muss, darauf kommt es auch nicht mehr an. Und das ist dann quasi so,
wenigstens ein
nach diesem Scheißtag. Jetzt. Habe ich zumindest noch einen netten Dude.
Ja, es war ja auch davor noch dazu diese Enttäuschung, die moralische, weil es sich herausstellt, dass der Holzfäller nicht die Wahrheit vor Gericht zugesagt hat.
Weil er eine der Wertsachen an sich genommen hat.
Genau, er hat diesen Dolch ja damit genommen.
Richtig, so. Worauf der Bauer den Mönch hinweist.
Genau, also das ist
er. Er sagt nämlich, glaubst du wirklich. Ja. Die Geschichte, ich meine, ja.
Ja, so ein bisschen in die Richtung.
So ein bisschen der MacGuffin.
Aber das habe ich mich zum Beispiel immer so ein bisschen gefragt.
Der Talisman.
Dieses Baby, wo kommt das plötzlich? Also mein Verdacht war nämlich auch kurz, dass das ist das Kind vom Mönch, so nach dem Motto.
Das hat der Mönch vorher dahingelegt, weil er sich nicht traut hat, dass es
also sowas.
Weil er schauen wollte, wie die reagieren drauf?
Nein, im Sinne von, ich dachte mir, okay, vielleicht ist das sozusagen auch dieses moralische, ich weiß jetzt nicht, ob japanische Mönche auch enthaltsam leben müssen, keine Ahnung. Ne? Aber mein Ding war so kurz, dass sie sozusagen sein illegitimes Kind und das wollte er dort irgendwie verstecken. Und also das war aber, ich glaube, das stimmt alles nicht. Das war rein. Das war so Tele. Und dann kam der Zwillingsbruder aus dem Wald. Nein. Aber also da das war jetzt reine Interpretation meinerseits. Das Kind ist halt einfach da gelegen und war davor 1,5 Stunden still.
Der Mönch ist ja quasi nur gut als moralisch enttäuschte Instanz.
Ja.
Er macht ja sonst nichts. Weder das, was er erzählt, nur sonst ist er für irgendwas in der Handlung gut.
Ja, aber das steht nun mal für jeden Mönch, oder?
Er ist
ich meine, sie sind Mönche, Kirchen, Würdenträger, sind einfach die immer moralisch enttäuscht sind von allen anderen. Und aber auch dann an nichts schuld waren.
Er ist viel empört auf jeden Fall und geschockt.
Genau.
Das ist so seine Aufgabe. Und deshalb dachte ich mir halt, ja, vielleicht ist das sozusagen der moralische Bruch in seinem biografischen Ding. Aber das ist
natürlich. Dass ein Baby.
Dass er das illegitime Baby da hat. Aber das ist, glaube ich, das war vielleicht ein bisschen Wunschdenken. Aber
also ich bin mir sicher, dass wir da zu wenig kulturelles Wissen haben, aber wahrscheinlich war so ein Rashomon-Tor sowas wie die mittelalterliche Babyklappe. Sind einfach Babys abgelegt worden. Deswegen hat es mich gewundert, dass nur ein Baby dort liegt.
Ja, aber es hat so geregnet, dass dann nicht alle durchkommen.
Nein, die haben noch gewartet.
Ich meine, vielleicht sind tatsächlich daneben ein paar Babygebeine gelegen schon.
Jetzt hör auf, schier.
Nein, natürlich nicht. Es war eine Babyklappe und sie sind immer abgeholt worden.
Ja.
Und das ist halt noch nicht abgeholt worden, weil sich die Zuständigen gedacht haben, ich warte, bis das Wetter besser wird.
Das ist alles vom Förster abgeholt worden, deshalb hat er ja schon 6.
Wahrscheinlich.
Jetzt einmal eine ganz andere Frage. Förster und Holzfäller. Mhm. Sind das dieselben Begriffe? Weil ich habe jetzt ein paar Mal Förster gesagt. Damit. Nie wird Förster erwähnt. Warum sage ich Förster?
Holzfäller?
Ich glaube, er war Holzfäller. Also ich glaube, das ist eher so ein einfacher Holzfäller-Dude.
Genau.
Einfach ist, glaube ich, das Wort. Und der andere war fixer
Bauer. Ein Förster schaut doch, also, dass es irgendwie ein gewisses Gleichgewicht in der Fauna gibt, oder? Und ich glaube, ein Holzfäller ist einfach dafür da, dass Holz herangeschafft wird.
Ja. Aber wieso können wir noch auch kurz ein bisschen über die Figur dieses Samurai sprechen? Weil ich finde noch immer, dass der die uninteressanteste Figur in diesem ganzen Film ist.
Ja, deswegen musste er auch sterben.
Weil er die meiste Zeit nur gefesselt herumsitzt.
Ja, und nein.
Du verwechselst jetzt Bandit und... Nein,
ist er auch gefesselt.
In der Erzählung ist er auch gefesselt, stimmt natürlich. Ich habe jetzt gedacht, vor Gericht ist er gefesselt, aber vor Gericht ist er ja losgelöst im LSD-Trip.
Es ist übrigens Mönch, Holzfäller und Bürger ist die
Bürger.
Rolle.
Bürger? Wieso haben wir geglaubt, dass es ein Bauer ist?
Vielleicht ist er auch Bauer und er ist halt ein Bürger.
Bürger und Bauer.
Bürger und Bauer.
Okay.
Er ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen ein Arsch.
Ja, ein bisschen ein...
Er ist kein Bobo, er ist ein Bübo.
Bürger und Bauer.
Bürger und Bauer.
Ah ja, stimmt, Büba. Und da war es wieder. Die Augenbrauen. Büba. Okay.
Ja, das haben wir rein.
Der Samurai, wie die Resi meint, die langweiligste Figur, oder hast du das gerade gesagt?
Er immer nur geschissen schaut und einfach ein bisschen, er ist immer angewidert. Und auch ich finde, dass er sich das sagt, da kommt ein Typ, ja, also der, wie gespielt wird der Bandit als Verrückter. Und er sagt, hey, ich habe da hinten ein bisschen was für dich zu verchecken im Wald. Ich glaube, er lockt ihn ja mit der...
Mit seinem mit Schwert.
Mit der Schwert oder ich habe Schwert oder Spiegel oder so, irgendwas.
Ja, ja, nein, er sagt, er hat dieses tolle Schwert, das hat er da in einer Höhle gefunden.
Genau.
Und er will den Rest...
Was davon ist wahr?
Nix.
Warum? Also er möchte ihn im Wald ausrauben oder wie?
Ja, ja, genau.
Okay, also, er möchte ihn nach hinten locken, um ihn auszurauben.
Nein, 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 er will die Frau vergewaltigen. Das sagt er von Anfang an, er sieht die Frau, die ist so schön.
Das sagt er von Anfang an zum Samurai?
Nein.
Sagt Gericht, von Anfang an?
Vor Gericht sagt er, er hatte die Absicht, hat einen Blick, also ein Auge auf die Dame geworfen. Und
die Dame mit dem eigenartigen Punkt-Make-up.
Die Augenbrauen, ja.
Ja.
Okay.
Der schönen Frisur.
Und deshalb hat er sich gedacht, er muss irgendwie den Euden loswerden. Hatte aber am Anfang eigentlich noch gar keine Tötungsabsicht, das sagte er, sondern er wollte ihn mal irgendwo fesseln und weglocken.
Ja.
Gesagt, getan. Und er hat ihn unter den eben den Vorwand, dass er ihm ein Schwert, das er in einer Höhle gefunden hat, verkaufen wollte.
Dort hinten in so einem kleinen lokalen Shop in der Höhle.
Also da habe ich mir schon gedacht, also du Doofer, also wenn der Samurai das glaubt, ich gehe doch nicht mit so einem Typen mit einfach. Oder hat er sich nicht bedroht gefühlt? Also was ist
so die. Lass das so meine Frau.
Ja.
Warte, Babe.
Warte mal,
ich gehe da ein paar Messer kaufen. Der schaut aus wie ein cooler Dude.
Ja, warte mal, ich gehe ein paar Messer kaufen. Du kannst nie genug Messer haben als Samurai.
Das war.
Ich meine, er hat ja schon ein tolles Schwert gehabt. Was hat er wirklich geglaubt, was er da jetzt erwerben kann?
Ich weiß nicht. Ah, diese Fesselungsszene, also wie der Bandit dann den Samurai überwältigt, ist ja mehr als stümperhaft.
In der Letztversion dann.
In, ja, da gibt es mehrere.
Weil die erste Version ist ja die... schön anzusehende, super choreografierte.
Wie sie kämpfen, ja. Aber ist nicht, wie er ihn fesselt.
Ich glaube, das ist
wirklich nur einmal.
Nein, doch, das gibt es eben auch. Ach so, doch, stimmt, es gibt diese Kampfszene.
Drei Leute haben den Film gesehen und drei Leute haben ihn anders gesehen.
Oh mein Gott, oh das Gott. Ist wieder, ich es möchte so sagen, es ist so Meta. Realität und Kunst.
Und der Martin ich hat wieder ganz andere geschrieben. Ja.
Also, das müsste man dann natürlich nochmal Szene per Szene.
Aber ja, er sitzt sonst noch rum. Ich glaube, dass uns da ganz viel, man erwartet sich halt ganz was anderes von einem Mann, der gerade beobachten muss, wie seine Frau vergewaltigt wird vor ihm. Mhm. Und ich glaube, da kommt die japanische Mentalität zum Spiel.
Nicht nur die japanische Mentalität, ich meine, es ist auch für das Jahr 1950 noch immer ein Historiendrama. Also,
ja, natürlich.
Ich meine, da liegen 500 bis 600 Jahre dazwischen.
Sicher, aber ich glaube,
wenn wir
jetzt im Mittelalter so eine Szene spielen würden, wäre der Ehemann trotzdem berührt davon.
Der nimmt es eher stoisch, der Samurai, muss man sagen. Ja.
Ja.
Und für uns wirkt es halt, glaube ich, sehr unbeteiligt. Mhm. Ich glaube, dass das Japaner anders sind.
Mhm.
My guess.
Es ist wirklich interessant zu sagen, dass Japaner Vergewaltigungen gelassener sehen.
Nein, nicht gelassen.
Das ist wieder Ottos Interpretation. Das ist
meine Interpretation.
Das ist wie die Interpretation von Winde, Interpretation. Von Winde verweht. Das ist Karl.
Nein, ich glaube einfach, dass es nicht als Gleichgültigkeit angesehen wird, sein stoisches Verhalten, sondern als so eine Abschottung, so ein, diese Demütigung,
okay.
Auf die kann man nur so reagieren.
Diese Demütigung, mit der ich jetzt den Rest meiner Tage zu leben habe. Und nicht diese Demütigung, mit dem meine Frau den Rest ihrer Tage zu leben hat.
Ja, aber ich glaube tatsächlich,
dass das
so... Es geht ja nie um die Frau. In keiner dieser Geschichten fühlt er mit ihr mit, sondern sie ist immer die Hure.
Ja. Mhm. Und ich meine, er wollte Messer von einem ausgesprochen seriösen jungen Mann im Wald, halb bekleidet im Lendenschutz kaufen. Vielleicht ist es auch diese Demütigung, über die er da nicht hinwegkommt.
Ja, vielleicht hat die relevante Demütigung schon viel früher begonnen.
Ich weiß nicht, ob er so herausgestochen ist mit seinem Lendenschutz, wie er sagt.
Ich fand schon.
Er schlaft da irgendwo so in die Blätter.
Ja. Glaubt ihr nicht, dass der Kurosawa Akira in irgendeinem Nebensatz ins Drehbuch reingeschrieben hätte, dass der Samurai sagt, was hat der an? Wenn der Lendenschutz so komisch gewesen wäre. Ich glaube, er hat einfach...
Das war so einfach damals?
Ja, sicher. Es war seine enge Karottenhose.
12. Jahrhundert, es gibt noch nicht so viel Stoff. Ja. Was braucht man?
Und im Wald ist es warm. Irgendwie schaut es da sehr warm aus dort generell.
Ja, und das vergewaltigt sich viel leichter, wenn man nur ganz wenig anhat.
Das ist wahr.
Es wäre gewaltig leichter, wenn man wenig anhat.
Das schneiden wir raus.
Ja, aber wenn ich sowas sagen würde. Okay, ich habe selber gehört, wie das klingt, wenn ich das als Mann sage. Okay. Ja, wo waren wir? Vergewaltigung, Lendenschurz, Wald. Über die Moral haben wir jetzt schon gesprochen. Wie würdet ihr sagen, diese drei, sagen wir es mal, die drei Hauptgeschichten, die drei Hauptversionen, nämlich die, die vor Gericht länger besprochen wurden, ist euch aufgefallen, dass die irgendwie anders dargestellt wurden? So, dass sie sich optisch auch unterscheiden.
In der Waldebene jetzt.
Egal wie, ob sie anders inszeniert waren.
Also ich finde gerade, was du eben vorher auch einmal erwähnt hast, dieses, wie die Kämpfe dargestellt werden und wie die, also, weil ich meine in der Variante, es gibt dann natürlich in der ersten, in der Variante des Banditen, sagt er hat ihn umgebracht in einem ehrenhaften Schwertkampf, in der Variante der Frau hat sie ihn umgebracht und in der Variante des Opfer, also das Mordopfer selbst, hat er sich ja, um seiner Schande zu entgehen, sich selbst umgebracht.
Ah, stimmt.
Also es ist ja jedes Mal eine aber andere...
Der Bandit davon, gell?
Okay, genau. Okay, okay. Und aber er ist dann alleine...
Gab es nicht mehr als nur einen Schwertkampf?
Ja, ja, das ist die Variante vom Holzfäller.
Genau, und in der ist ja eben dieser Kampf alles andere als ehrenhaft, sondern die Rollen, also in der Inszenierung des Kampfes, der eine ist eben dieses, oh, so fast so ein bisschen, na, wie man es so kennt.
Wirkt so, als ob sie zum ersten Mal ein Schwert in der Hand hätten.
Nein, beim letzten. Shield, genau. Und da ist es so, sie rollen im Dreck herum und
sie fürchten sich beide extrem.
Und mit so,
es hat mich erinnert an Bridget Jones, wenn... Wenn Hugh Grant und Colin Firth miteinander kämpfen.
Genau, so ein bisschen.
Man hat ihnen keinen Choreografen zur Verfügung gestellt, sondern einfach zwei Schwerter in der Hand. Ja, macht's mal. Wie glaubt ihr, kämpft man?
Naja, also ich glaube, wie es halt wäre. Also in Wahrheit. Ne? Also dieses, wenn es jetzt auf Leben und Tod geht, dann glaube ich, ist eigentlich schnell vorbei mit dem, puh, ich muss jetzt schauen, dass das ehrenhaft ist, sondern ich muss
aber
den
deswegen,
auffallen.
Meine Mutter schwärmt heute noch, dass das der beste Kampf ist, den sie je im Film gesehen hat. Bridget Jones. Wie gesagt, also,
hat deine Mama viele Kämpfe miterlebt?
Im Film?
Nein, echt, weil sie wirkt, als wüsste sie, wovon sie redet.
Nein, sie sagt, so stellt sie sich vor. Und danach hat jeder Schwarzenegger und Bruce Willis nicht mehr echt gewirkt.
Ja,
ich meine, das ist jetzt das andere. Ob ich ein... Nein, das würde jetzt zu weit führen. Okay. Nein, aber meine Frage war nicht nur, wie die Wahrheit dargestellt wird, oder die Wahrheit, die Version, sondern ob ihr, abgesehen von der Musik, ich glaube, jeder hat sein eigenes Thema, die, also für mich als Westler war das einzig bekannte Thema eine Bolero-Ab, also eine Variante von Bolero bei ihrer Version. Aber ich glaube, Musik hatte ja trotzdem jeder und jede ein anderes Thema. Aber hattet ihr das Gefühl, bei ihr ist die Kamera zum Beispiel ruhiger gewesen oder die meiste Bewegung war beim Bandit oder sonst irgendwas?
Ich muss sagen, das wäre mir nicht aufgefallen.
Okay.
Also ich fand, das war schon interessant, dass halt, also es ist, glaube ich, kein Bild das gleiche. Also es ist jetzt nie so, dass sie jetzt zum Beispiel irgendwas, also es ist eben, immer ein anderes, also die Geschichte ist natürlich auch immer anders, aber auch die ich glaube, sogar die Orte, an denen sie im Wäldchen spielen, sind immer andere. Also ich finde, es ist ja wirklich jedes Mal eine unterschiedliche, einzelne, neue Geschichte, obwohl was erzählt wird, der in wesentlichen Punkten gleich ist.
Ja.
Aber also ob sie jetzt wirklich in der Kamera oder in der Schnittführung oder so anders sind, hätte ich jetzt auch nicht beobachtet.
Mir ist noch gerade was anderes eingefallen, was ich auch gelesen habe, ist das.
Gott sei Dank.
Während sie im Wald gedreht haben, und das ist so eine ekelhafte Vorstellung, hat das ganze Team extrem darunter zu leiden gehabt, dass ihnen ständig Schnecken auf den Kopf fallen sind und sie sich immer mit Salz bestreuen haben müssen. Es ist eine der ärgsten Horrorgeschichten, die ich mir vorstellen kann.
Vor allem, warum sitzen Schnecken auf Bäumen?
Wieso fallen sie runter auf Leute? Sind es so Schnecken, die dich nicht überfallen, aber...
Nein, ich habe eine...
Die wahren Banditen des Waldes dort.
Ich habe eine ganz einfache Frage. Warum Schnecken?
Ja.
Ende. Fragezeichen. Das ist mein ganzer Satz. Vielleicht an wer auch immer die Welt erschaffen hat, warum Schnecken? Ihr wisst, ich bin ein mutiger Zeitgenosse und ich sehe der Angst meistens ins Auge und keine Gefahr, richtig, ist zu groß, dass ich mir nicht stellen würde.
Blut.
Aber bei Schnecken ist Schluss. Wenn ich am Wald.
Aber nur Nacktschnecken oder Schnecken allgemein?
Versteht ihr mich nicht oder wollt ihr mich nicht verstehen? Schnecken. Okay. Schnecken. Es ist der Grund, warum ich nach Regen nicht vor die Tür gehe. Okay. Außer in urbanen
ja, du bist der Stadt.
Gegenden. Ja. Aber wenn es regnet am Land, dann warte ich, bis die Jahreszeit wechselt, bis ich da wieder rauskomme. Weil es ist immer so, man sagt, ja, aber es ist nur eine und sie ist weit weg und sie ist vor allem sehr langsam. Nein, nein.
Da darf ich jetzt ganz kurz auf den SpongeBob-Trailer eingehen. Wie stehst du zu Gary der Schnecke?
Furchtbar. Nein. Furchtbar. Also
du wolltest es heute einbringen.
Und
irgendwo.
Du hast mir die Gelegenheit geboten.
SpongeBob-Schwammkopf. Okay, ist ein Charakter, den ich sehr oft nicht nachvollziehen kann.
Meinst du jetzt Gary die Schnecke oder SpongeBob?
SpongeBob.
Nein, ich rede von Gary die Schnecke. Ja, also aber Schnecke.
Gary oder wie wir sind aufgewachsen mit der deutschen SpongeBob, wie er da sagt, Gary.
Ja.
Gary die Hausschnecke ist eine Hausschnecke. Sie ist das ist nicht ihre Entscheidung, dass sie lebt beim SpongeBob. Das ist SpongeBobs Entscheidung, dass Gary die Hausschnecke bei ihm lebt. Und deswegen sage ich, ich kann die meisten Lebensentscheidungen von SpongeBob nicht nachvollziehen.
Okay.
Ich verstehe Patrick Star. Ja. Ich habe sehr viel Mitleid mit Thaddeus.
Mhm. Naja.
Aber SpongeBob kann ich leider. Ich meine, er ist natürlich ein Sympathieträger. Ja, ja. Aber ich kann seine Lebensentscheidung nicht. Okay. Er weiß, dass er $1 pro Tag bekommt, weil er wacht auf und geht zur Arbeit und sagt sowas wie: Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Und es wird oft angedeutet, dass Bikini Button ganz normale, eine ganz normale, wie sagt man, wirtschaftliche Infrastruktur hat. Also ja, dort ist nicht ein Dollar mehr wert.
Ganz normal im Bruttoinlandsprodukt.
Ja, genau. Bikini Buttons, BIP. Wie sind wir jetzt auf SpongeBob?
Zurück zu den Schnecken.
Ja. Warum zurück zu den Schnecken? Ich habe, wieso sagt sie nicht zurück zu Rashomon? Aber ja. Okay, zurück zu den Schnecken.
Zurück zu Rashomon.
Ich glaube, es war in Weitra. Weitra ist im Waldviertel.
Okay.
Und es war eine ähnliche Situation wie, nicht eine ähnliche Situation wie Rashomon, sondern ihr könnt euch ein ähnliches Wäldchen vorstellen.
Ja.
Und ich war dort, ich glaube, 4-5 Jahre und meine Mutter hat mir den Felsen gezeigt, wo sie, bei dem sie angefangen hat zu rauchen, als Jugendliche.
Schau, Bob, da habe ich die Mama die erste Chick geraucht.
Oder ja,
nie. Ja. Und da habe ich für dich die erste.
Ja, sie ist stimmlich eine Mischung zwischen euch beiden, okay. Aber den Dialekt habt ihr beide nicht hinbekommen. Ja. Egal. Sie hat gesagt, da, wenn du da raufkraxelst, dort sind wir immer gesessen. Und dann bin ich hochgeklettert und ich habe mich hochgezogen auf diesem Felsvorsprung. Felsvorsprung wahrscheinlich war es ein Hügelchen.
Ja.
Habe ich mich hochgezogen und als meine Augen wirklich gerade über diesen Felsen raufgekommen sind, ist da, wenn ich euch sage, sie war 1,20 Meter groß, dann klingt das wie eine Übertreibung und ihr glaubt es nicht. Und ich höre jetzt schon euer Lachen, aber sie war so groß. Es war das größte, schleimigste Ding, das ich je nah an mir gehabt habe.
Aber wie groß war diese Schnecke jetzt?
Sie war groß. Sie war sehr groß.
Und war es eine Weinbergschnecke?
Ich habe jetzt nur, bitte?
Wie groß war diese, also was für eine Schnecke war es?
Ich habe sie nicht gefragt. Ich bin ausgerutscht, runtergefallen. Habe mir alles gebrochen und seitdem habe ich Angst vor Schnecken.
Wirklich?
Nein, ich hatte noch nie einen Bruch. Aber also, danke, dass du nachfragst. Es sollte natürlich dramatischer werden, aber sonst glaubt sie mir ja nicht, dass es...
Also ich bin schon bei dem 1,20 Meter, also entweder sie lebt noch immer da irgendwo draußen in Weitra.
Die Mutterschnecke aller Schnecken in Österreich.
Genau, die Königin Schnecke.
Okay.
Ich glaube, das ist wirklich ekelhaft.
Es war ekelhaft. Und seitdem will ich nichts mehr mit Schnecken zu tun haben.
Okay, also Rashomon.
Und außerdem Gary, die Hausschnecke. Ich meine, warum gehe ich darauf überhaupt ein? Das ist ja ein Comic. Das ist keine Schnecke, die mir begegnet im Wäldchen.
Bushaltestelle.
Bushaltestelle, richtig. Stell dir vor, der Bus kommt, die Tür geht auf und eine 1,40 Meter Schnecke sitzt hinterm Lenkrad.
Und sagt,
da warte ich auf den nächsten Bus, ganz
hallo,
einfach.
Otto, so sehen wir uns wieder.
Wie gesagt, da warte ich auf den nächsten Bus.
Umso erstaunlicher, dass diese ganzen Szenen im Wald so wunderschön wirken, wenn er denkt, überall dort sind Schnecken.
Ja, aber Gott sei Dank war Kurosawa ein One-Take-Regisseur. Das habe ich übrigens gehört von Martin Scorsese, der ja in einem seiner späteren Werke den Vincent van Gogh gespielt hat. Im Kurosawa-Film Dreams hat er den Scorsese als Van Gogh besetzt. Und der hat natürlich spricht kein Wort Japanisch, der Scorsese. Und hat dort mit einem Sprachcoach gearbeitet, der ihm ungefähr gesagt hat, wie er was zu sagen hat. Vielleicht rede ich jetzt einen Blödsinn und er hat seine Rolle auf Englisch gespielt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er hat beim ersten Take das Gefühl gehabt, dass er nicht alles gegeben hat oder dass man, weißt du, Regiekrankheit. Also der Film ist, glaube ich, aus den 80ern, also da war der Scorsese schon länger tätig. Und er hat eben nicht zum Kurosawa selbst gesagt, soll man noch was drin, sondern da gab es eine Zwischenperson.
Ein Übersetzer halt.
Ein Übersetzer natürlich. Wenn der Scorsese das erzählt, wirkt das so, als ob man generell nicht in Japan mit dem Regisseur sprechen dürfte. Und hat ihm gesagt, so, ja, Sensei, soll ich noch einen machen? Und hat nur so den Kopf geschüttelt. Aber er dürfte es mit einer Bestimmtheit gesagt haben, dass sich Scorsese nie wieder getraut hat zu fragen. Und er hat sich dann einfach gedacht, ja, okay, er ist der Regisseur, er wird wissen, was er haben möchte und ob er was, wenn er was anderes braucht, dann wird er es mir schon sagen. Und ab dem Zeitpunkt war Schicht im Schacht. Und Scorsese hat sich nicht mehr getraut, irgendwas zu sagen. Aber ja.
Aber ich glaube generell, dass sonst, also ich hatte, was ich dazu gelesen habe, schon den Eindruck, dass Kurosawa sehr, also mit seinen Schauspielern, das jetzt auch gerade bei Rashomon, dass die dann auch alle sozusagen gemeinsam gewohnt haben während der Produktionszeit, weil das halt auch so sehr, also dass der schon jemand jetzt generell war, der diese Film, also diese Set-Gemeinschaft sehr gepflegt hat. Also jetzt nicht so, dass du jetzt gesagt hast, so, jetzt muss ich jetzt zurückziehen, bitte sprecht nicht mehr mit mir bis morgen, bis wir uns wieder am Set sehen oder so. Irgendwie.
Natürlich.
Aber vielleicht hat sich das in den 30 Jahren zwischen Rashomon und, wie du sagst, Dreams geändert. Hat sich gedacht, um Gottes Willen, der Scorsese, der fragt mich sonst wieder 50, wahrscheinlich hat er sehr gut Englisch gesprochen, hat sich gedacht, nein, der fragt mich sonst wieder 50.000 Sachen und geht mir am Keks.
Ich glaube nicht, dass er sich gedacht hat, der Scorsese hat sich gedacht, Amerikaner.
Dieser kleine Mann.
Ja, wahrscheinlich.
Dieser kleine Mann. Der hat nicht einmal gewusst, wer das ist. Was ist das Castingbüro? Der hat ihm gesagt, er braucht einen Weißen.
So wurscht.
Van Gogh.
Schickt's mir mal.
Der hat wahrscheinlich seinem Regieassi gesagt, war der nicht rothaarig? Der Van Gogh? Was schickst du mir da so einen Italiener?
Aber es war vor Googling, gell?
Ja.
Es war vor Googling.
Lang vor Googling.
Und das Scorsese hat sich wahrscheinlich die ganzen Zeit gedacht, wow, so humble, der fragt mich nicht einmal wegen meinem Film mal aus oder so.
Er hat sich irgendwas immer einfließen lassen, wenn er gesagt hat, dass er nur was drehen will.
Robert De Niro.
Ah, so wie damals, Robert De Niro. Genau.
Ja, ja.
Der braucht auch immer nur einen Take.
Kennst du Robert De Niro?
Und es lässt sich leider nicht vermeiden. Also ich habe wirklich jetzt lang schon ausgehalten, über eine Stunde, ohne einen japanischen Akzent nachzumachen. Aber ich kann nicht, also es kribbelt schon so in mir. Ich kann mir so gut vorstellen, wie der Kurosawa zu seiner Assistentin oder seinem Assistenten gesagt hat, De Niro! Und sie musste dann recherchieren, wer das ist.
Ohne Google.
De Niro-san.
Ja.
Okay.
De Niro-san. Bob-san.
Können wir noch ganz kurz über japanische R's und L's sprechen? Und da frage ich jetzt wirklich die Sabrina als Japan-Expertin, weil man muss...
An diesem
Tisch. Aber du hast ein Jahr dort gelebt?
Ja.
Also...
Hi.
Okay, disqualifiziert. Ich habe keine Frage mehr. Nein, aber mir hat mal jemand erklärt, dass es deswegen, dass sie keine Probleme damit haben, ein R und ein L auszusprechen, sondern dass es das Gleiche ist im Japanischen.
Nein, nicht ganz, aber das R ist nicht so ein... so wie bei, also das, die Laute sind ein bisschen anders, die weiß es nicht genau, wie das heißt. Es ist halt ein bisschen dem L näheres R.
Okay.
Aber es ist ein Unterschied. Es ist nicht dasselbe, es ist nicht einfach austauschbar.
Ah, okay.
Also es gibt ja das quasi japanische Alphabet.
Ja.
Das besteht aus Lauten, nicht wie bei uns, also nicht bei uns, das ist nicht komplett gleich. Und da gibt es dann...
Ja, nein, ich bin fasziniert. Ich lache dich wirklich nicht aus.
Na, lass mich jetzt kurz mal überlegen.
Okay. Hätte ich dir die Frage vor dem Podcast stellen müssen?
Ja, weil jetzt fällt mir auf, dass es wirklich kein L gibt.
Sag ich doch. Aber ja, wenn es kein L gibt, kann man sie auch nicht verwechseln.
Ja, das stimmt.
Aber deshalb klingt dann immer statt ein L, also wenn du sagst, es gibt also ein R, das R wie ein L klingt, deshalb ist es dann immer Haro.
Haro. Haro?
Das schneiden wir aber raus, bitte.
Kolosawa.
Ja. Also ja,
Otto. Kolosawa Akira.
Also Otto, ja, du hast absolut recht.
Sollen wir mal schauen,
nein,
wie man den richtig
ausspricht. Ich sage euch, wo mir das erste Mal aufgefallen ist. Also abgesehen davon, wenn, was weiß ich jetzt, Otto Walkes ein Japaner nachmacht. Mhm. Wo mir das erste Mal aufgefallen ist, ist in dem, okay, ist jetzt nicht die beste Quelle, aber Roland Emmerichs Godzilla. Könnt ihr euch an den erinnern? 1998.
P. Diddy bzw. Puff Daddy damals hat damals noch Puff auf den Daddy. Soundtrack
richtig.
Gemacht.
Richtig. Wir waren alle jünger, wir reden vom Jahr 1998. Und so wie die meisten guten Godzilla-Filmen hat auch dieser, obwohl er nicht gut ist, angefangen in Japan. Und ich glaube, sie haben da einen Zusammenhang gestellt mit Atom.
Ist er nicht Jean Reno? Spielt er damit?
Warte.
Ich wollte nur ganz kurz mal, ich wollte nur Akira Kurosawa mal vorspielen.
Okay.
Wie man das ausspricht. Dann tue ich es eh schon wieder weg.
Peinlich.
Kurosawa Akira.
Also, als ob sie mich das aufgenommen hätten.
Kurosawa Akira.
So. Okay, auf jeden Fall, bevor das Monster auftaucht. Glaube ich, gibt es richtig Jean Reno, der zu einem alten, verrückt gewordenen Japaner gelassen wird und er fragt ihn, was hast du gesehen, alter Mann? Und er antwortet, und ich war sehr verwirrt damals als Kind, er sagt, Godzilla!
Ja, stimmt!
Godzilla! Und das ist nämlich so gut, ich glaube, er ist blind und der Jean Reno macht ein Feuerzeug so an, um irgendwie zu deuten, hallo, hier steht jemand vor dir, bevor du jetzt wir redest. Was hast du gesehen, alter Mann? Godzilla! Es war so. Und ich, weißt du, man, es ist im Kino, ich habe niemanden fragen können. Ich habe bis heute niemanden fragen können. Ja, und eigentlich hat sich das jetzt auch noch immer nicht geklärt.
Ja. Naja, aber nein, du hattest absolut recht.
Also Godzilla ist beides recht.
Es gibt kein L, sondern es wird dann als lautmalerisch als R.
Ah, es gibt überhaupt kein L.
Es gibt kein L. Ja. Also es gibt R's, die aber nicht so rund ausgesprochen werden, glaube ich, wie bei uns, sondern im Wort. Also es, ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Ja, genau, es ist Godzilla und nicht Godzilla.
Ich habe es eher wie ein englisches R, so wie ein R ausgesprochen immer.
Godzilla. Ja, Godzilla. Ja, es ist so mit ein bisschen Zungenschnalz.
Okay, ich verspreche, ich werde dich nie wieder vorstellen als Japan-Expertin.
Also können wir vielleicht jetzt noch mal ganz kurz aber
zu Gerida Haus
Rashomon noch mal zurück. Weil ich glaube, wir haben jetzt eh schon so viel, aber was man, glaube ich, auf jeden Fall noch erwähnen sollte, oder das ist, geht ja diese Sache um das, also weil der Film dann ja auch in den USA sehr erfolgreich, beziehungsweise ein Kritiker-Erfolg und bei ganz vielen Filmemachern, den so toll fanden und wie auch immer, hat die Academy der Motion Picture Arts of Sciences diesem Film ja eine extra Auszeichnung gegeben damals, für bester ausländischer Film oder eine Anerkennung für den ausländischen Film. Und da heißt ja dann vielfach, dass sozusagen aus diesem Event dann wirklich der Best Foreign Language Film Oscar hervorgegangen ist, diese Kategorie dann im weitesten Sinne. Wobei das ist ja jetzt auch so, also nicht ganz so, aber ein bisschen so besagt die Legende, dass das
ist richtig, ist
ein
richtig.
Anstoß war in die Richtung.
Es ist schwierig, das zu belegen, ob das richtig ist, weil einerseits hat es die schon vorher gegeben, dass man an englischsprachige Filme schon sowas vergeben hat wie ein Spezialding, so ohne dass es richtig Anerkennungspreis. Und in die andere Richtung hat es noch einige Jahre gedauert, bis der erste tatsächliche Oscar für den Nichtspringen. Aber ich habe das auch schon öfter gehört und gelesen, dass der Rashomon ausschlaggebend den Anstoß gegeben hat. Der erste Oscar hat zwar jetzt nichts damit zu tun, aber war natürlich mein Liebling Fellini. La Strada hat 1957 oder 58 den ersten von drei, glaube ich. Ich glaube, der Fellinis Filme haben, aber nicht Fellini hat den Preis bekommen, weil den kriegt ja nicht der Regisseur oder der, die Regisseurin, sondern kriegt ja das Land oder wie ist das, Resi?
Gut, bester. Nein, es kriegt schon der Regisseur.
Ja, aber der nimmt den nur entgegen. Also meistens nimmt ihn der Regisseur entgegen.
Ja.
Aber auf der Plakette steht ja nicht der Regisseur oder die Regisseurin. Mhm,
sondern das Land.
Es steht immer das Land.
Ich habe noch nie einen gesehen von nahe. Einen Best Foreign Language Film. Aber steht da nicht der Film?
Nein, drauf? Das natürlich auch. Ja. Aber es steht nicht, es stehen nicht Produzentinnen drauf oder Filme, irgendwas, keine Namen. Es steht nur der Name des Films und des Landes. Mhm. Keine Ahnung, wer das bekommt. Aber ich meine, es schickt ja auch nicht der Haneke seinen Film ein, sondern es gibt ja eine österreichische Filmjury, Auswahlskommission, richtig, die beschließt, okay, den Film schicken wir im Namen von Österreich ins Rennen. Wo wir, glaube ich, aktuell ein Beispiel haben von Disqualifiziert.
Ja, ja.
Wirklich?
Ja, Österreich hat
Joy ist disqualifiziert.
Richtig, Joy zu den Oscars geschickt. Ich hoffe, wenn so ein Podcast irgendwann mal online geht, ist das Thema noch immer aktuell. Ja. Ich meine, vielleicht haben wir mittlerweile einen gewonnen. Juhu, wir haben es immer schon gesagt. nein, aber der ist tatsächlich sehr aktuell im Moment, sehr aktuell disqualifiziert worden. Und die, wie heißt sie? Die
Suda Beymatasai, die Regisseurin.
Dankeschön. Ja. Die hat gerade Einspruch erhoben. Es geht darum, dass zu viele englische Dialoge in dem Film vorkommen.
Weil das ist eigentlich interessant, daran hat mich ja, also weil es ja wirklich als Best Foreign Language Film und sozusagen, wenn, ich glaube, ich meine, es ist zwei Drittel, muss halt wirklich in einer anderen Sprache als Englisch sein. Und aus dem gleichen Grund ist ja auch, also in dem Film, in diesem österreichischen Beitrag, geht es immer um nigerianische Prostituierte in Wien.
Genau.
Und das Interessante ist aber auch, dass der nigerianische Oscar-Beitrag ja auch disqualifiziert wurde.
Stimmt.
Aus dem gleichen Grund, weil die halt dort ein Englisch, das aber halt jetzt, natürlich ist es Englisch, aber es ist eine spezielle, ich weiß nicht, Dialektform, Sprachfamilie des Englisch, in Pidgin irgendwie und Pidgin Englisch und deshalb haben sie es halt auch disqualifiziert, weil sie gesagt haben, naja, wir verstehen ja, was die reden. Nach dem Motto.
Ich finde, es ist ein einigermaßen schwieriges Thema, weil ich das generell komisch finde. Weil in die eine Richtung haben wir einen fremdsprachigen Film, so heißt die Kategorie.
Das heißt, bester ausländischer Film stimmt ja nicht.
Ne? Stimmt, weil britische und englisch-kanadische, was auch immer, sind ja in der Kategorie bester Film. Ich glaube, Beispiele aus den letzten Jahren ist... King's Speech war, nein, da hast,
das war nur
paar amerikanisches, hat nur englische Schauspieler.
Wie kann es dann wiederum andersrum sein? Was ich jetzt nicht verstehe, das Film, das ist Produktionsbedingung, das Roma, der ja.
Das ist das, was mich nervt.
Ja.
Das Filme, ich meine, nervt. Roma und Amour sind beides Beispiele für Filme, die in beiden Kategorien dann auch nominiert waren. Und der eine hat es.
Amour hat auch gewonnen. Amour und Roma haben beide Best Foreign Language gewonnen und nicht Best Picture.
Richtig. Also. Ich bin der Meinung, man kann die Kategorie Langfilm zusammenfassen. Bester Film des Jahres. Basta. Ich meine, ich verstehe schon, dass es Amerikaner sind und dass sie sagen, naja, Moment einmal, was haben wir dann? Wir holen uns doch nicht die Konkurrenz quasi rein. Wir wollen schon, dass das immer englischsprachige Filme sind. Es ist ihre Veranstaltung, was rege ich mich auf? Aber andererseits, sie haben halt eine Verantwortung, weil sie der wichtigste Filmpreis sind.
Also ich finde schon gut, dass es die Kategorie... beste, also Foreign Language gibt. Weil ich finde, die Filme, die in dieser Kategorie sind, sind meistens viel interessanter und hochwertiger tatsächlich als die echten Best Picture Nominees oft.
Ja, okay, aber stell dir vor, in Cannes würden sie sagen, wir machen den besten Film und meinen damit französischsprachigen Film und dann machen wir eine Kategorie bester nicht französischsprachiger Film. Ich glaube... weil es eben Englisch ist und weil es der amerikanische Film ist, der den gewissen Stellenwert hat, weltweit, den der französische Film nicht mehr, noch nie, keine Ahnung, ist jetzt nicht wertend, weil ich liebe französische Filme oder habe sie mal geliebt. Weil er diesen Stellenwert hat, ist das so, das ist die Hauptkategorie und das andere ist der Kunstfilm unter Anführungszeichen, weil nicht englischsprachig. Das würde in keinem anderen Land funktionieren. Ich finde es halt nur, es nimmt sich selber ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Weil sie damit sagen, wir haben englischsprachige Filme und die sind die Unterhaltungsfilme.
Ja.
Und der Rest so ist halt nicht die Unterhaltung, weil wir müssen Untertitel dazu lesen.
Aber dass die Oscarsicher da ja auch anders verstehen, allein dass der Produzent den Preis für den besten Film kriegt, ist ja auch schon
ja, das stimmt.
Also eine andere Wahrnehmung.
Also das heißt, du wärst du quasi dafür, dass erstens die Regie den Oscar entgegennimmt für den besten Film? Und keine Sorge, es gibt keine richtige oder keine falsche Antwort. Ja. Die Frage ist jetzt übrigens an alle gestellt, die diese Frage beantworten möchten. Mhm. Aber ich habe sie jetzt eigentlich an die Regie gestellt.
Ich finde es jetzt gar nicht richtig oder falsch, wer jetzt da den. Also ich finde es auch legitim, dass ein Produzent diesen Preis entgegennimmt, weil jetzt gerade das amerikanische System einfach anders, also wie man Filme macht, anders funktioniert. Und also klar, künstlerisch hat sicher. Kommt doch darauf an, was man für ein Produzent ist, ne? Also,
naja, sicher. Ich möchte weil, nicht, wenn wir jetzt von Gone with the Wind reden, hätte es er schon verdient, der David O. Selznick.
Genau. Den und ich Film. Möchte jetzt, und ich, also ich glaube, Finanzierung eines Films und jetzt einen Film zu machen und den voranzutreiben und jetzt abseits von künstlerischen Entscheidungen, natürlich, also ein Produzent hat sicher, ich meine, der verdient wahrscheinlich auch das meiste Geld daran, wenn der gut wird, aber der hat schon noch, also was Finanzierung anbelangt. Also ich möchte nicht die Haken eines Produzenten haben.
Klar, kommt auch darauf an, wie welchen Vertrag er sich ausgehandelt hat.
Also das finde ich, ist halt eine unterschiedliche Gewichtung. Das ist halt dann eher eine Business-Entscheidung, zu sagen, okay, wir geben jetzt den Oscar für den besten Film dem Produzenten des Films. Und ich finde, das spricht für das System, wie es ausgerichtet ist im US-amerikanischen Kino.
Ja.
Und jetzt in Cannes zu sagen, eben der Regisseur nimmt den Preis oder Regisseurin nimmt den Preis entgegen.
Aber es gibt auch einen Regiepreis in Cannes.
Ja, ja.
Aber trotzdem nimmt der Regisseur oder die Regisseurin den Filmpreis auch entgegen.
Also ja.
Okay.
Also das ist ja dieses Autoren-Kino-Prinzip. Also ich glaube jetzt nicht, dass wenn Michael Haneke seine, dass sie sagen... Und jetzt fette Etuschka und fette Etuschka.
Warte. Würdest du sagen, dass die Franzosen den Veit fette nennen? Oder war das auf seinen Körper bezogen?
Nein.
Fette und jetzt Etuschka. Fette Etuschka? Weil er ist wirklich nicht fett.
Nein, wirklich nicht.
Nein, er ist überhaupt so nicht gemeint. Also wir haben klar gehört, dass du ihn fett genannt
hast. Nein, ich bin fette.
Wir haben es aufgenommen. Du sagst fette Heiduschka. Ja, also viel Glück, bei ihm einen Job zu bekommen.
Das ist jetzt natürlich eine reine Interpretation.
Er ist nämlich ein Sponsor und wir lieben Veit.
Ja, wir lieben Freund. Veit Heiduschka.
Ja, ich finde, der Veit Heiduschka, jedes Mal, wenn ich mit ihm zu tun hatte, war ausgesprochen angenehm und freundlich. Ich habe nichts gegen ihn.
Jedes Mal, wenn ich mit ihm zu tun hatte, war sehr oft der Fall.
Wir gehen oft essen. Und er isst sehr viel. Nein, das habe ich nicht gesagt.
I did it again.
Veit ist sehr, also ich habe den ja immer nur irgendwie so in ORF-Kapazität immer sehr lieb. Wirklich sehr lieb.
Wow.
Ja? Und überhaupt nicht fett.
Eine
Wir würden doch hier, wir würden hier doch nicht Humble, ich würde, was heißt Humble Brag, ich würde doch hier doch nicht hier Veit Heiduschka irgendwie
dissen.
Okay.
Der arme Mann.
Sonst laden wir ihn das nächste Mal ein und der hat was zu erzählen.
Der hat viel zu erzählen, sicher.
Okay, abschließend zu dieser Folge. Ich möchte euch jetzt nicht den Strom abdrehen, aber ich glaube, es wird immer schwieriger zurückzukommen zu Rashomon.
Ja.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, das war jetzt einigermaßen, brauche ich diese Frage nicht mehr stellen, weil wir haben alle drei festgestellt, wie toll wir den Film fanden. Aber jetzt, BFI-Bestenliste, Top 5, also wirklich, wir reden hier von den besten Filmen aller Zeiten. Das ist nicht wie die AFI-Liste, die nur die amerikanischen Filme macht, oder? Wir reden von den besten Spielfilmen, muss man auch immer dazu sagen, besten Langfilme. Also da ist keine Dokumentationen sind auch dabei. Weil Shoah, glaube ich, ist...
Shoah ist eine Dokumentation, ja?
Nein, ist in der BFI-Liste, wollte ich sagen. Und aber somit haben sie auch... Aber sie haben keine Kurzfilme. Obwohl, warte. Ich muss mir die Liste anschauen, weil ich glaube, möglicherweise ist sogar vom Marker der...
Können wir nicht einfach sagen, unsere besten, in unsere persönlichen Top 10?
Ich merke schon, das sieht man Gott sei Dank jetzt hier nicht. Aber die Damen haben schon einige Male die Augen verdreht hier, weil ich es offensichtlich nicht schaffe, zu einem Ende zu kommen. Der Martin ist sowieso schon vor einiger Zeit ausgestiegen. Aber jetzt meine Frage. Würdet ihr sagen, ja, hat's verdient, der Film gehört an die Spitze der besten Filme aller Zeiten?
Top 5 jetzt oder was? Wie?
Ja, oder ja, Top 10, Top 20, ist er irgendwo in eurer persönlichen Liste, sagt ihr, vielleicht bei mir nicht, aber er gehört schon gesehen.
Ja, absolut.
Man sollte ihn auch für spätere Generationen immer wieder hernehmen.
Also er wäre nicht in meinen Top 5,
okay.
Aber das ist halt eine sehr subjektive,
okay,
Geschichte. Aber ich sehe absolut, weshalb er in diesen Kanons so weit oben ist.
Okay, mir ist nur gerade aufgefallen, dass wir, ich glaube, bei der Sabrina müssen wir einen ordentlichen Deesser einsetzen. Das ist dieses, weißt du, wenn die Äste so scharf sind und so spritzig. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Ich mag das.
Aber dick. Man sollte dazu, einige Zuhörerinnen werden sich denken, seit der letzten Folge ist der Otto vielleicht nicht professioneller, aber die Sabrina klingt professioneller. Sie hat jetzt nämlich, darf man das sagen? Ja, ja. Ich sag's jetzt sowieso, sie hat jetzt einen Podcast-Kurs gemacht. Und damit meine ich nicht, wie spreche ich beim Podcast, weil Sprecherin bist du ja sowieso. Aber du hast einiges gelernt und eins davon war, du musst näher ans Mikro gehen. Ja. Hat man dir gesagt. Das sag nicht ich dir, ich sag, macht so, was ihr wollt. Ja. Hauptsache mich versteht man. Aber man hat dir gesagt, geh näher ans Mikro. Und genau. Ich glaube, das merkt man. Wir haben nämlich noch keinen, Pop-Up-Schutz, was wir demnächst. Dann klingt überhaupt noch alles viel professioneller. Dann werden die Leute glauben, scheiße, ich wollte eigentlich einen Podcast hören und jetzt bin ich schon wieder auf Radio.
Das stimmt absolut.
Das werden sich die Leute denken.
Ganz sicher.
Ist das schon wieder ORF, weil es so gut klingt?
Aber geben wir die Frage vielleicht weiter an die Resi.
Der Otto neigt heute wirklich ein bisschen zum, wie soll man sagen,
Ausschweifen.
Detours nehmen. Also,
ich glaube, du hast die Schnecken angefangen, Sabrina, und du bist auf SpongeBob Schwammkopf gekommen.
Ja, und jetzt beantworte ich die Frage.
Okay. So, ich weiß schon lange nicht mehr, welche Frage
ich überhaupt... Ist er in meinem Top 5, die Frage? Oder ist dieser Film jetzt in wirklich... Also mein Top 5 wäre auch nicht... Ich überlege gerade, ob es einfach andere Filme gibt, jetzt zum Beispiel asiatische, die weiter vorne werden. Und da gibt es einfach ein paar.
Da also hast du mir das vorweggenommen, das hätte ich nämlich auch gesagt.
In the Mood for Love zum Beispiel und so wäre auf jeden Fall weiter vorne. Aber ich glaube, in meine Top 50 würde es schon schaffen, muss ich jetzt sagen. Also einfach aus filmhistorischer Sicht und ich sehe, wie viel diesem Film geschuldet ist. So.
Schön gesagt.
Aber ich glaube, Top 50 wieder schaffen, aber jetzt nicht Top 10 oder so.
Mhm. Ja. Otto?
Ich weiß nicht, ich stelle immer diese Regeln auf, wir dürfen nicht aufs Handy schauen und dann schaue ich selber aufs Handy. Ich wollte nur schauen, ob ich da kein... Genau das wollte ich nämlich jetzt sagen. Rashomon selbst ist nicht mal unter den Top 5. Es war der Film unter den Top 5, der... Und jetzt passt auf. Der bei mir unter den Top 5 wäre. Ich suche nur gerade, wo Rashomon ist. Der erste Kurosawa ist...
Mich erstaunt, was du alles im Internet findest.
Ja. Der erste, nein, Bierfeierliste. Der erste wäre auf Nummer 17, das ist die 7 Samurai. Mhm. Und die Nummer 3 ist der Osu. Damit habe ich es verwechselt. Nämlich, ich habe gewusst, dass ein Japaner unter den Top 5 so denke ich. Und zwar Tokyo Story. Und es ist noch nicht so lange her, dass ich den Film gesehen habe. Deswegen habe ich den noch nicht so wahnsinnig verinnerlicht. Und ich glaube, wir haben eh schon mal darüber gesprochen. Tatsächlich, dass ein Film in meine persönlichen Lieblingsfilme reinkommt, ich habe oft das Gefühl, dieses Tor ist schon zugefallen. Da muss echt viel passieren, dass ich sage, das ist jetzt ein Film, den ich mir 50 Mal anschauen kann noch. Aber dann gibt es eben die andere Liste, das, was ich euch auch gefragt habe. Würdet ihr das quasi, wenn ihr unterrichten müsstet, zeigen, so, ich habe jetzt 10 Filme, die ich euch zeige, diese 10 sind wichtig. Da zeigt man natürlich nicht seine Lieblingsfilme, sondern die, da wäre er möglicherweise unter den Top 20 bis 30. Aber Osu! Tokyo Story ist einer dieser wenigen Filme, die ich vor kurzem gesehen habe und trotzdem so ins Herz geschlossen habe, dass ich ihn seitdem auch ein zweites Mal gesehen habe. Und der wäre unter den Top 5. Nämlich in denen, die ich herzeigen würde und auch persönlich.
Wow.
Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an den Martin. Nachdem du dir das jetzt alles sehr geduldig...
Letzte Side-Note, Entschuldigung. Rashomon ist Nummer 26 in der BFI-Liste. Okay. So. Okay.
Nachdem du dir das jetzt alles ganz geduldig angehört hast, würdest du dir den Film anschauen?
Wir werden einen Film anschauen. Also echt Lust auf mehr gemacht,
ja?
Was ihr erzählt habt.
Sehr schön.
Ja, damit du musst bei der Resi vorsichtig sein. Die Resi ist ein immer wiederkehrender Gast. Das heißt, bleib lieber im Konjunktiv und sag, ich würde mir den Film anschauen. Weil sie fragt dich sicher das nächste Mal. Wir sind ja cool.
Damit kommen wir dann auch schon zu einem Ende. Und das nächste Mal hören wir uns an, Stirb langsam.
Ja, ich hoffe, wir reden drüber und hören es uns nicht an. Entschuldige, es war so ein Klugschiss. Oh Gott, ich schäme mich selber dafür. Es tut mir leid. Aber ich konnte es nicht so stehen lassen. Ich konnte einfach nicht.
Ich weiß, Schatz.
Ich glaube, es ist jetzt... Otto, du musst jetzt, glaube ich, loslassen.
Okay. Haben wir die Rechte für Let It Go? Nein, haben wir nicht.
Haben wir die Rechte, als ob wir irgendwelche Rechte hätten?
Wir haben, ah ja, stimmt.
Welche Beatles-Rechte haben wir?
Wollen wir auf Sendung noch über die Rechte reden oder
nein.
Hören wir auf jetzt?
Wir hören auf jetzt.
Okay, Designation läuft wahrscheinlich schon.
Ja. Ich glaube nicht, dass man das nur hört.
Designation, die wir uns entweder hätten leisten können oder die wir, wie sagt man? Die
machen
Ersten nehmen schon die Kopfhörer runter.
Machen wir jetzt nicht kurz nein. Pinkelpause.
Ja, ja, ich wollte mich gerade ordentlich verabschieden, wie es sich gehört für so eine professionelle...
Let it go,
hast du gesagt. Designation läuft. Und ich wollte mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Wir hören uns das nächste Mal. Was ist denn mit dir los heute? So aggressiv? Nein, es ist aus.
Ja, ist schon verabschiedet.
Aber weil du dich verabschiedet hast, ist jetzt Sense, oder wie?
Ja.
Was? Das letzte Mal haben auch alle Papa gesagt.
Papa.